Hallo und herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei uns zu Gast sind Kathi Ernst und Christine Zeller. Sie sind Hosts des Podcasts Lifestyle of Longevity und Gründerin von Oya. Wir sprechen darüber, welche Hacks es für die Bereiche Schlaf, Ernährung, Sport und emotionale Gesundheit gibt, um auch im hohen Alter fit zu sein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Disrupting Minds.
Hallo ihr beiden, herzlich willkommen zum Disrupting Minds Podcast.
Hallo. Hallo.
Habt ihr Lust, euch kurz selber vorzustellen?
Gerne, wir können uns gerne einmal vorstellen. Also wir sind Kathi und Christine. Kathi stellt sich sicher gleich selber noch vor, aber vom Lifestyle of Longevity Podcast. Ich habe mit dem angefangen, weil wir, glaube ich, heute hauptsächlich über den Podcast sprechen. Aber eigentlich sind wir beide Unternehmerinnen und haben vor fast 6 Jahren zusammen Oya gegründet und sind da auch beide Geschäftsführerinnen. Genau, aber weil wir eben so eine Riesenpassion haben rund um das Thema Longevity, haben wir Anfang des Jahres unseren Lifestyle of Longevity Podcast gestartet, der inzwischen Deutschlands erfolgreichster Podcast ist zum Thema Longevity. Da freuen wir uns sehr drüber.
Mega cool. Magst du noch ganz, ganz kurz sagen, was Oya macht, der Vollständigkeit halber? Das ist nämlich auch sehr cool.
Das kann ich sehr gerne machen, genau. Wir machen verschiedene sogenannte Female-Centric Products, also quasi Produkte für spezifische Bedürfnisse von Frauen. Und wahrscheinlich das Produkt, wo uns die meisten drunter kennen, ist eben unsere Periodenunterwäsche. Da waren wir nämlich die Ersten, die das auf den deutschen Markt etabliert haben.
Und das sehr, sehr erfolgreich, kann man, glaube ich, sagen.
Ja, zum Glück.
Ja, vielen Dank. Kathi.
Ja, ich mein beruflicher Werdegang der letzten 6 Jahre ist ja einfach genau der von Christine. Das heißt, da hat sie schon ganz gut beschrieben, was passiert ist, weil wir haben zusammen diese Leidenschaft eben für Female Empowerment und Oya gehabt und die Firma zusammen aufgebaut und jetzt machen wir zusammen den Podcast. Das heißt, da sind wir wirklich Schwestern sozusagen in all unserem Tun. Vielleicht nur davor, wir waren ja beide davor schon beruflich recht aktiv. Wir haben ja erst Ende 30 so Oya gegründet. Ich war vorher bei McKinsey, bei der Unternehmensberatung und habe da Unternehmen beraten im Bereich Apparel, Fashion und Luxury und bin generell so, habe so einen Marketing-Hintergrund, das ist auch mein Schwerpunkt bei Oya. Und Christine, die hat mehrere Einkaufsabteilungen geleitet bei Zalando unter anderem und sie leitet daher bei uns auch eben Produkt und Operations. Also wir haben beide so ein bisschen geguckt, dass unsere Leidenschaft aus unserem vorherigen Leben mit reingekommen ist in unseren Job bei Oya.
Cool, richtig gut, verfolge ich auch schon lange und nochmal Chapeau dafür, was ihr beide auf die Beine gestellt habt. So, und dann jetzt Longevity. Wie kamt ihr da drauf? Wie ist es zu dem Podcast gekommen?
Ja, ich fange mal vielleicht an, Kathi, und du stimmst ein und korrigierst mich, wenn ich was vergesse. Und zwar hat das eigentlich bei mir angefangen, kurz vor der Oya-Gründung, wenn man ehrlich ist. Und zwar bin ich damals mit einem Burnout ausgeschieden bei Zalando. Also Kathi hatte ja gerade schon kurz angekündigt, dass ich da verschiedene Einkaufsabteilungen geleitet habe. Was sie aber nicht gesagt hat, ist, dass ich eben zu dem Zeitpunkt sehr kleine Kinder noch hatte. Und ich habe einfach gemerkt, ich zerreiße mich komplett zwischen diesen beiden Polen. Ja, also entweder versuche ich dem Job gerecht zu werden oder den Kindern. Beides schaffe ich nicht so richtig und ich vergesse mich quasi komplett auf diesem Weg. Und das hat eben ja leider zu einem Burnout geführt, zu wirklich eine sehr, sehr dunkle Zeit in meinem Leben und wo ich dann eben auch die Entscheidung getroffen habe, eben bei Zalando zu kündigen und ja, dann auch irgendwann ein paar Monate später mit viel Begleitung von Therapie, ne, die ich gemacht habe, dann eben auch die Entscheidung, Oya zu gründen. Aber was ich eben damals zu dem Zeitpunkt angefangen habe, ist, ich habe so 2 kleine Sachen in mein Leben implementiert. Ja. Das eine war, ich habe jeden Tag 10 Minuten meditiert. Ja, ich habe einfach sozusagen beschlossen, dass ich jetzt mehr Priorität auf mich selbst lege und mein eigenes Wohlergehen. Und zusätzlich habe ich noch 10 Minuten Yoga gemacht jeden Tag. Und zwar immer jeden Morgen, bevor die Kinder aufgestanden sind. Und das eben in Kombination mit der Therapie hat mir einfach dann so geholfen, ne, dass ich mich so Stück für Stück einfach besser fühle. Mhm. Und heute würde ich sagen, das waren die ersten Longevity-Maßnahmen, die ich in mein Leben implementiert habe. Aber damals kannte ich den Begriff nicht, kannte den, glaube ich, in Deutschland sowieso noch überhaupt gar niemand, ja, weil das einfach noch damals auch noch gar kein so großes Thema war. Aber durch diese Erfahrung habe ich eben angefangen, so nach und nach und nach mehr und mehr so kleine Sachen in meinen Alltag einzubauen, die einfach so ein gesunder Lifestyle, damals war es nicht mehr als das, ja, aber so gesunde Lifestyle-Maßnahmen waren. Und dieses ganze Thema Longevity, das kam ja dann so vor ja, 4 Jahren vielleicht so in unser Leben, ja, wo das dann so langsam eben auch in Amerika, von Amerika hier rüber zu schwappen begann. Und da haben wir dann einfach ne, zusammen mit Kati, die ihre Geschichte gleich sicher auch noch erzählen wird, wie sie dazu kam, ne, so gemeinsam quasi unsere Leidenschaft für das Thema entdeckt und quasi alles gelesen, was man dazu lesen kann, alle Podcasts gehört, die es auf dieser Welt gibt und in Studien vertieft, ja, weil wir das einfach so spannend fanden. Und dann ist eben aus diesem quasi in Anführungsstrichen nur gesunden Leben immer mehr und mehr wirklich dieses Longevity, diese Longevity-Aspekte geworden, die heute fester Bestandteil unseres Lebens sind.
Cool. Ja, genau. Was ist denn, da darf ich ganz kurz einmal zwischenfragen, was ist eigentlich Longevity per Definition?
Longevity heißt ja
Neulinge im Thema.
Longevity ist ja das englische Wort für Langlebigkeit. Und man benutzt aber in diesem Kontext, wie wir benutzen, eben das englische Wort, weil es eben nicht nur darum geht, als Spezies sozusagen länger zu leben. Das wäre nämlich im Deutschen die genaue Übersetzung, dass du halt einfach ein untypisch langes Leben hast für deine Form von Lebewesen. Ja, also ein Wurm, der außergewöhnlich lange lebt, der hat eine hohe Langlebigkeit. Aber es geht ja bei Longevity nicht nur darum, lang zu leben, sondern vor allen Dingen lang gesund zu leben. Und diese Lücke zwischen der Lifespan, also der Dauer deines Lebens, und der Healthspan, der Dauer deines gesunden Lebens zu schließen. Ja, im Moment ist es nämlich so, dass wir alle ungefähr 10 bis 12 Jahre, die letzten 10 bis 12 Jahre, die wir so auf Erden sind, mit multiplen chronischen Krankheiten eben verbringen. Und auch deswegen haben Menschen nicht so ein tolles Bild vom Älterwerden, weil wir assoziieren das sehr viel mit Leid, Gebrechlichkeit, Einschränkung und so weiter. Das erste Ziel von Longevity ist, die Beine zusammenzuführen. Ja, also, dass wir möglichst bis zum Ende fit und fidel sind und Sachen selbstbestimmt tun können, so selbstbestimmt wie es geht, unser eigenes Leben managen. Und wenn es geht, dann das alles auch noch ein bisschen nach hinten zu verschieben. Also noch ein bisschen länger zu leben. Aber auf jeden Fall geht es ohne das Schließen zwischen Health und Lifespan auf jeden Fall nicht.
Seit wann beschäftigst du dich damit intensiver?
Ja, bei mir ging es ein bisschen später los. Das war so 2020. Das war im ersten Corona-Lockdown. Und da kamen ja so diese ersten Studien raus, was Risikofaktoren sind. Und ich glaube, es ist ein bisschen schwer, sich heute noch drin da hinein zu versetzen. Aber wir saßen ja alle zu Hause, wir wussten nicht, wie das weitergeht, ob es einen Impfstoff geben wird oder nicht. Es war so eine Zeit totaler Unruhe und war komplett unklar, was jetzt passiert. Und ich weiß noch, diese Studien rauskamen und ein Risikofaktor war das Alter. Also wurde gesagt, irgendwie ältere Menschen sind gefährdet, dass sie daran irgendwie schwere Verläufe haben und oder auch sterben können. Und dann aber Menschen, die metabolisch ungesund sind, vor allen Dingen Menschen, die eben übergewichtig sind. So. Mhm. Und damals habe ich mich angeguckt und habe gesagt, ja okay, also alt bin ich nicht, noch nicht, aber übergewichtig bin ich schon. Und ich war damals deutlich schwerer, als ich es jetzt bin und hatte deutlich mehr Fett an mir. Und das hat mir so einen Schrecken eingejagt, so diese Vorstellung, so huch, da ist jetzt so ein Virus da draußen, den kriegst du wahrscheinlich irgendwann, weil das war ja irgendwie klar, wir wussten ja nicht, wie man den bändigen kann, der war ja irgendwie, der flog überall rum. Und da habe ich gedacht, stell dir mal vor, du kriegst den und du hast einen schweren Verlauf und stirbst schlimmstenfalls und kannst nicht mehr für deine Kinder da sein, nur weil du dieses Thema nicht mal in den Griff gekriegt hast. Und das war, ich meine, Menschen, die, ich habe jetzt nicht ungesund gelebt, ja. Also ich hätte jetzt gesagt, ich habe ganz ausgewogen gegessen, ich habe keinen Sport gemacht und so, ich glaube, so ein relativ Durchschnittsleben geführt. Aber wenn man dann mal so vor Augen gezeigt bekommt, wie das im Hier und Heute tatsächlich was an der eigenen Sterblichkeit verändern kann und an der eigenen Fähigkeit irgendwie zum Beispiel für Kinder da zu sein, hat mich das total erschrocken. Mir war schon klar, dass mich das später vielleicht einmal einschränkt, aber das war so ein hypothetisches Ding irgendwo in der Ferne. Und plötzlich war es ganz nah. Und es hat mich richtig erschrocken. Und gepaart damit, ich hatte auch ein paar Monate lang jetzt so ein bisschen Herzstolperer gemerkt und war eh irgendwie so ein bisschen unzufrieden, dass ich nicht mehr so gut vom Boden hochkam, wenn ich mit meinen Kids, die waren damals auch noch sehr klein, nicht hochkam. Und dann habe ich gedacht, nee, Kathi, komm, du hast doch irgendwie alles andere im Leben, was du angepackt hast, hast du irgendwie doch auch hingekriegt. Da muss dieses Ding doch jetzt auszuknacken sein, dass du irgendwie anfängst, gesund zu leben. Und dann war es bei mir wirklich so ein Schalter, der sich umlegte. Und da habe ich relativ schnell relativ viele Bereiche in meinem Leben auf den Kopf gestellt und dadurch auch in 1,5 Jahren oder so eine relativ radikale Veränderung meiner selbst vorgenommen. Ja, nicht nur vom äußeren Bild, sondern auch vom Wohlsein. Und daher habe ich Christines paar Jahre, die sie vorher gemacht hatte, so ein bisschen aufgeholt. Daher waren wir dann irgendwann so Herbst 21 waren wir so beide an der gleichen Stelle des Commitments und sind dann beide immer weiter eingetaucht in das Thema.
Richtig gut. Magst du erzählen, was du verändert hast?
Also das Erste, was ich angefangen habe zu verändern, war tatsächlich auch das ganze Thema Bewegung. Weil das ist ja der Bereich, wo ich wirklich gar nichts gemacht hatte. Das war bei mir der Bereich, wo ich bin wahrscheinlich damals so 3000 Schritte am Tag gegangen im Schnitt und habe keinen Sport gemacht. Also gar keinen Sport gemacht. Und ich habe dann als allererstes auch angefangen, so 15 Minuten am Tag Sport zu machen.
Ich hab damals hast du da gemacht?
Ich habe ein Peloton-Bike gekauft, haben ja viele in der Corona-Zeit. Wir gehören dazu. Bei uns wurde es allerdings wirklich sehr viel benutzt. Ja, also wir haben, also ich saß da jeden Tag drauf. Ich saß da jeden Tag drauf und habe da getrampelt und habe dann einmal gesehen, die haben auch andere Sachen, andere Kurse, habe so auch ein bisschen mit so Krafttraining angefangen und so mit leichten Krafttraining. Und habe damals, also wir haben sie im November gekauft, das Rad, glaube ich, 6. November war das. Und habe dann wie gesagt, bis Ende des Jahres mache ich jeden Tag Sport. Und dann kam das neue Jahr und habe ich gesagt, so, jetzt ist das neue Jahr, jetzt machst du jeden dieser Tage, machst du jetzt Sport. 365 Tage, Commitment an dich selbst. Du machst irgendwas in der Peloton-App für die nächsten 365 Tage. So. Und so ging das los. Und so habe ich dann, das habe ich dann durchgezogen, habe wirklich das komplette Jahr lang jeden Tag Sport gemacht. Und klar, irgendwann wird einem das langweilig mit dem Rad, dann fängt man dann doch an, andere Sachen auszuprobieren, ja, und fängt plötzlich an, weiß ich, zu versuchen, Push-Ups zu machen. Was bei mir natürlich gescheitert bin erstmal, aber ne, also die anderen Sachen da einfach auszuprobieren, die es damals in der App gab. Und dann nach einem Jahr hatte ich wirklich das Gefühl so, cool, okay, also ich habe jeden Tag Sport gemacht, ich fühle mich wirklich gut, es war mittlerweile dann auch irgendwie eine halbe Stunde am Tag. Dann traue ich mich jetzt mal zum Kardiologen, um zu gucken, ob jetzt wirklich alles okay ist bei mir jetzt mit dem Herzen und so.
Wegen der Stolperer. Mhm.
Genau, die waren dann zwar schon weg, aber man weiß ja nicht. Und ich habe einfach gedacht, so, jetzt habe ich genug Mut und bin ja gut unterwegs, ich traue mich jetzt. Und zum Glück hat er dann gesagt, nee, Cardio, alles in Ordnung, Herz funktioniert, aber ich muss Ihnen sagen, Frau Ernst, Sie haben eine beginnende Fettleber. Und zwar hatte ich durch dieses Jahr Sport halt trotzdem kein Fett abgebaut. Also sicherlich ein bisschen, das konnte ich damals nicht sehen, habe sicherlich ein bisschen Fett für Muskel getauscht. Aber ich habe immer noch deutlich zu viel Fett an mir gehabt und ich hatte eine beginnende Fettleber, obwohl ich jeden Tag Sport gemacht habe. Und da habe ich gedacht, huch, das ist doch...
Woher hat man sowas? Oder woher kommt das?
Naja, durch zu viel Kalorien. Also wenn du viel mehr Kalorien zu dir nimmst, dass dein Körper verbrennt, vor allen Dingen über viele Jahre hinweg, ne, sammelt sich einfach Schritt für Schritt Fett. Und wenn man Pech hat, oder ist bei sehr vielen Menschen so, sammelt sich das halt auch zwischen den Organen, in diesem Viszeralfett. Und das ist eben das Fett, was eben auch zu einer Fettleber führen kann. Also außer es ist alkoholbedingt, das gibt's auch noch, aber das ist mittlerweile die deutlich seltenere Form von Fettleber. Meistens ist es mittlerweile in unserer westlichen Gesellschaft so, dass wir deswegen einfach zu übermäßigen Kalorienkonsum das passiert. Und ich dachte immer, ja, aber Sport ist doch da die Lösung. Aber hat er mir gesagt, nein, Sport ist nicht die Lösung. Man muss wirklich seine Ernährung umstellen. Es kommt eben darauf an, dass man einfach kontrolliert etwas weniger Kalorien zu sich nimmt. Ja, und dann ging einfach los. Dann gab es ein Jahr lang sehr viel, sage ich mal, Ernährungsumstellung, wo ich einfach gelernt habe, habe ich gedacht, okay, Sport hast du jetzt mal umgestellt gekriegt, dann schaffst du das mit der Ernährung auch. Dann habe ich daran gearbeitet. Genau, und dann ging es über in den Bereich Schlaf, den Bereich Mobility, ne? Also Schritt für Schritt durchzog das dann wirklich alle möglichen Bereiche meines Lebens.
Richtig cool. Was sind so die Hauptdinger, die du zum Thema Essen und Schlaf umgestellt hast? Schlaf beschäftige ich mich auch gerade sehr intensiv mit, weil er katastrophal war.
Ja, also wir könnten zu Schlaf wahrscheinlich alleine 1,5 Stunden ohne Probleme füllen. Ja, und mit Vorbereitung wahrscheinlich 5. Ich glaube, wenn ich sagen müsste, wenn uns eine Sache versuchen in unserem Podcast immer so Hacks zu formulieren, ne? So kleine Tipps, die für Menschen, die wie wir einfach mitten im Leben genug zu tun haben mit Kindern, Familie, Job, alles Mögliche. Was können wir denn machen, dass so eine Umstellung ist, die man mal ausprobieren könnte, die nicht allzu doll eingreift oder die sehr viel bringt durch eine kleine Umstellung. Und beim Schlaf ist es meiner Meinung nach tatsächlich jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Das ist das eine Ding. Dem Körper einfach erlauben, mal zu lernen, was so ein typischer Flow ist, sage ich immer, ne? Dass er einfach von sich aus weiß, ah, jetzt ist es Abend, jetzt ist es fast x Uhr, ich werde müde. Und ah, jetzt ist es morgens, jetzt ist x Uhr, ich werde wach. Also wir beide benutzen ja auch keine Wecker mehr zum Beispiel, ja? Weil unsere Körper einfach selber, dadurch, dass wir sie einfach in diesem Flow immer lassen, wir reißen die einfach nicht raus. Natürlich gibt es Ausnahmen bei allem, Sachen, ja, aber dass wir generell einfach zur gleichen Zeit ins Bett gehen, der Körper zur gleichen Zeit immer aufwacht, das verbessert die Schlafqualität ungemein.
Das ist gut zu wissen. Ich habe gerade auch erst gelernt, dass so, es sagt jetzt wahrscheinlich jeder, dass er das ja schon weiß, aber dass man natürlich auch abends nicht mehr groß vorm Handy oder Netflixen soll, weil das auch irgendwie die Melatonin Bildung nicht gerade fördert. Macht ihr auch sowas, dass ihr dann irgendwie sagt, keine Ahnung, x Stunden vorher alles aus? Christine, machst du das so?
Ja, also es gibt ja so ein paar Sachen, die man vor dem Schlafen nicht mehr unbedingt machen sollte. Ja, das eine ist,
bitte? Schweinshaxe.
Na gut, da ist ja die Frage sozusagen, wie viel sollte man von der generell machen, um welche Tageszeit nun auch immer. Aber genau, also das spät vor dem Schlafengehen zu essen ist auf jeden Fall ein Problem. Also eigentlich so 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafen sollte man die letzte Mahlzeit beendet haben. Ja, und typischerweise sieht das ja aber eher anders aus. Ne? Man setzt sich dann so nach dem wohlverdienten Feierabend so endlich mal aufs Sofa und dann snackt man noch, weiß ich nicht, Schokolade oder was auch immer. Ja, und daher ist es bei den allermeisten Menschen so, dass sie eigentlich bis fast kurz vor dem ins Bett gehen noch irgendwas essen, ja, oder im schlimmsten Fall auch noch Alkohol trinken zum Beispiel, ja. Das ist auch was, was man natürlich generell auch eigentlich gar nicht machen sollte, ist per se eine ganz schlechte Idee, aber das ist auch was, was total den Schlaf stört. Aber vielleicht eine Sache, die meisten Menschen nicht wissen, die wir zumindest feststellen, die meisten Menschen überrascht, ist, es gibt auch eine Sache, die man 10 Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr machen sollte. Also 10 Stunden, das ist schon echt viel.
Kaffee trinken.
Und zwar ist, genau, Kaffee schon, aber eben Koffein. Ne? Das Koffein ist das Problem. Also Kaffee kann man noch trinken, aber nur, wenn er entkoffeiniert ist, weil Koffein eben einfach so lange braucht, bis es sich im Körper so Stück für Stück abbaut. Ja, und das ist einfach ein Problem. Je näher man zur Schlafenszeit rankommt, umso weniger hat das Koffein natürlich Chancen gehabt, sich abzubauen. Und selbst wenn man vielleicht gut einschläft, ja, und dann eigentlich sagt, ach, mir macht das doch nichts aus. Das macht aber was an den Schlafphasen. Ja, und dementsprechend empfehlen wir eben nachmittags eigentlich nur Decaf-Kaffee. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, machen wir das denn auch so mit den Screens und so vor dem Schlafengehen? Ne? Also ich versuche es die meisten Tage zu machen, sagen wir mal so. Aber manchmal lässt es sich halt nicht, ne, verhindern, wenn man dann doch einfach nochmal irgendwie arbeiten muss oder so. Manchmal ist es halt einfach so. Oder man will nochmal Tennis schauen. Im Fall von Kathi und mir ist das doch tatsächlich häufiger mal der Fall. Und dementsprechend, wenn das so ist, dann ist es auch mal so. Ja, da benutzen wir dann auch so eine Blaulichtbrille, um dabei zu schauen. Ja, das ist dann was, wo zumindest ein bisschen von dem Blaulicht abgepuffert wird. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass es inzwischen auch als erwiesen gilt, dass nicht nur Blaulicht ein Problem ist bei Screens, sondern generell dieses Aktivierende der Screens, ja, also dieses ständig poppt irgendwo eine Notification auf oder ich schaue doch nochmal schnell auf meine E-Mails oder, ne, wenn man WhatsApp auf dem Desktop hat oder so, ja, also solche Sachen, das ist noch fast noch mehr ein Problem als das blaue Licht. Deswegen sollte man es generell nicht machen, aber manchmal, ja, lässt es sich natürlich nicht vermeiden.
Hm. Wie sieht es aus mit Alkohol? Was ist da eure Empfehlung? Wirklich Zero oder?
Ja, also Alkohol, wenn man jetzt fragt, was wäre für die Longevity am besten, ja, und das so verstehe ich jetzt mal deine Frage, dann ist es so, dass man eigentlich keinen Alkohol konsumieren sollte. Also gar keinen. Ja, also es gibt ja inzwischen diverse Studien, die zeigen, dass wirklich ab dem ersten Tropfen ist es quasi schädlich. Ja, also man sollte es wirklich gar nicht machen. Jetzt ist es natürlich so, wie praktikabel ist das, ja, und vielleicht genießt man ja auch mal irgendwie ein Glas Wein oder so, aber dann sollte man wirklich versuchen, das einfach, ne, auf ein Bärminimum runterzufahren. Also in meinem Fall ist es so, dass ich tatsächlich Rotwein liebe, ja, ich finde das einfach was ganz Tolles oder auch mal ein schönes Glas Champagner, Aber wo ich halt früher vielleicht mal so 2 Gläser dann getrunken habe am Wochenende, versuche ich jetzt zum Beispiel nur noch 1 zu trinken. Mhm. Ja, und halt eben auch nur am Wochenende. Ja, und so hat halt jeder für sich selbst vielleicht irgendwelche Ideen, ne, wo man einfach das Gefühl hat, wo man trotzdem noch, ne, mal ab und zu was genießt, aber das dann vielleicht einfach ganz bewusst genießt und halt einfach weniger häufig.
Mhm. Und Kathi, wie machst du das?
Also ich trinke tatsächlich gar nicht mehr. Mhm. Das kam aber eher von alleine. Mir ist in der Corona-Zeit tatsächlich der Geschmack vom Alkohol vergangen, interessanterweise. Mhm. Bei vielen Leuten hatte das ja einen gegenteiligen Effekt. Da wollten alle da mehr getrunken, als sie zu Hause eingefärbt waren. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich eigentlich gar keine Lust mehr hatte zu trinken. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, kannst du auch weitermachen. Also es ist jetzt aber nicht, dass ich mir das verbiete. Also 1-2 Mal im Jahr oder sowas trinke ich dann auch mal was. Irgendwie, wenn es eine besondere Feier gibt, wo die Laune richtig gut ist und da gibt es leckere Cocktails, dann trinke ich auch mal ein und dann finde ich das auch gar nicht schlimm, ja, dann gehört das dazu. Aber zu meinem normalen Alltag gehört Alkohol einfach nicht mehr dazu.
Hm. Ich habe selber im Mai aufgehört, Alkohol zu trinken und weil ich habe noch nie so ein Dry January oder so gemacht und ich mache auch recht viel Sport und habe einfach gemerkt, oh, irgendwann, ich hatte mir mal eine Flasche Rosé mit jemandem geteilt und habe 2 Tage danach gelitten und dachte, irgendwie macht mir das gar nicht mehr so viel Spaß und es fühlte sich auch eben in der Kombi mit viel Sport einfach total falsch an und ich habe mir gedacht, das macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich mir selber jetzt mal so 4 Wochen verordne und habe mir halt im Mai gesagt, ich trinke bis zum Berlin-Marathon, also jetzt tatsächlich diesen Sonntag, ab da gebe ich wieder Vollgas, nein, weiß ich noch nicht, aber bis dahin trinke ich keinen Alkohol, also seitdem habe ich es auch wirklich durchgezogen und fand das eine ganz interessante Erfahrung aus in vielerlei Hinsicht, also A, weil es erstmal ein paar Wochen gedauert hat, sich dran zu gewöhnen und nicht mehr so FOMO-Gefühle zu haben bei einem Dinner, bei irgendeiner Party, wenn dann Leute kommen hier und dann sagst du, nee, ich trink's, ach komm, ein Glas Rosé, nein, nichts heißt nichts. So, und dann, dass man sich dann aber, also das ging dann irgendwann, dass mir das auch gar nicht mehr schwer fiel und es gab so viele Morgen, ne, an denen ich mich echt wie ein Keks gefreut habe, weil ich wusste, normalerweise würde es mir jetzt schlecht gehen, aber mir geht's super, weil ich habe nichts getrunken. Die Abende werden manchmal auch so ein bisschen kürzer, habe ich den Eindruck, weil man schneller das Gefühl, also ich schneller das Gefühl habe, ja, habe jetzt auch mit allen gesprochen, jetzt Schlaf ist mir auch jetzt wichtig geworden, kann ich auch machen. Also ist total interessant. Und wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ist, was ich am Sonntag mache. Also am Sonntag muss ich, wenn ich diesen Marathon hoffentlich erfolgreich gelaufen bin und ins Ziel gekommen bin, da gibt es auf jeden Fall Champagner. Da freue ich mich ja schon seit Mai drauf. Aber wie es dann weitergeht, dafür muss ich noch eine Regelung für mich finden. Und ich bin aber doch sehr geneigt, eigentlich meinem Prinzip treu zu bleiben und das eigentlich so wie ihr zu machen und dann eher wirklich so ganz seltene Gelegenheiten zu nutzen, weil ich erkenne gar nicht mehr so viel Sinn da drin, was zu trinken, muss ich ehrlich sagen. Also hätte ich nie gedacht, da mal so hinzukommen, aber ich finde es total cool, nicht zu trinken.
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, was ist das Default? Ja, ist ja der Default, dass wenn dir was angeboten wird, du zu einem Dinner gehst, wie auch immer, dass du ein Glas Wein bestellst oder ist der Default, dass du was anderes bestellst, weiß ich, Sprudelwasser mit Zitrone oder so, ja? Und alleine einfach das Default zu ändern, würde schon wahnsinnig viel zum Positiven wandeln, ja? Und selbst wenn du dann noch ein Glas die Woche irgendwann mal trinkst oder einmal alle 2 Wochen, ja, hast du trotzdem so viel gewonnen, weil du nicht einfach dieses Gelegenheitsschlückchen, von dem du jetzt auch ehrlicherweise jetzt nicht so viel hast, ja? Also da wird man ja auch nicht so dolle berauscht von. Da gibt es ja mittlerweile andere coole Alternativen. Glaube ich, ändert das, macht das schon unglaublich viel einfach mit dem Körper.
Ja, total.
Werbung. Möchtest du mehr von unserem heutigen Gast hören? Stell dir vor, wie diese Person live auf deiner Bühne spricht. Bei Disrupting Minds findest du nicht nur inspirierende Speaker, sondern auch viele bekannte Stimmen aus unserem Podcast. Egal, ob du ein Event planst oder einfach nur nach frischen Ideen suchst, wir haben genau die richtige Person für dich. Am besten schaust du gleich vorbei auf www.disruptingminds.com.
Ende der Werbung.
Wie sieht's mit dem Thema Essen aus? Also ich grase jetzt einfach mal hier so die Bereiche ab, von denen ich glaube, dass sie guten Einfluss auf unser Leben haben. Also Kathi, du hattest ja gerade erzählt, du bist vom Arzt wiedergekommen und musstest leider dir eingestehen, dass deine Ernährung noch optimierungswürdig ist. Was hast du gemacht?
Ja, also das Erste, was ich schwierig fand, ist beim Sport war es so, da gab es so immer so Programme, die man machen konnte, so, ne, x Wochen lang ein Programm oder x Monate. Und ich habe so gesagt, so, wo ist denn bitte das Essensprogramm? Weil ich brauche jetzt eine Anleitung. Jemand muss mich jetzt genauso wie im Sport so Schritt für Schritt daran führen. Und das gab es halt nicht, also habe ich es mir selber gebaut. Und ich habe mir so ein Jahr lang habe ich mir so jeweils ein Monats-Challenges gebaut, wo ich neue Routinen ausgetestet habe und habe mir selber versprochen, dass ich, was auch immer es ist, auch diesen einen Monat durchziehe und auch nicht aufhöre, egal wie doof ich es finde, aber dass ich dann immer das Recht habe, nach Ende des Monats aufzuhören. Wenn ich
zum Beispiel?
Das, ja, und also alles Mögliche fing an im Januar mit kein Zucker. So, finde ich relativ schwierig, ist für mich eine der schwierigsten Sachen, ehrlich gesagt. Ging aber ganz gut und interessanterweise wurde ich plötzlich ganz, habe ich das Gefühl gehabt, viel klarer zu denken. Und das war für mich so total der Kicker. Also alles, was mit so kognitiven Fähigkeiten zu tun hat, da bin ich ja immer ganz groß für zu gewinnen. Und daher bin ich jetzt nicht bei keinem Zucker gelandet, aber ich nehme deutlich weniger Zucker zu mir und habe auch einfach gelernt, einfach nach Sachen zu gucken, also die keinen Zucker enthalten, ja, und mich trotzdem damit zufrieden zu geben. Aber der wirklich größte Hebel war bei mir tatsächlich das intermittierende Fasten. Also ich habe relativ schnell, ich glaube, das war im März des Jahres, kam die Challenge, intermittierendes Fasten zu machen. Also in meinem Fall erst um 12 Uhr anfangen zu essen und dann eben abends so um 6:30 das letzte Mal mit meinen Kindern zu essen und dann nicht mehr. So. Mhm. Und das hatte ich ehrlicherweise ein bisschen von meinen Eltern abgeguckt, aufgrund von gesundheitlichen Themen. Aber meine Eltern haben die relativ spät, also End 60er, 70er, angefangen mit intermittierendem Fasten und kommen damit super gut klar. So. Und dann dachte ich mir, interessant, okay, wenn die das können, ja, dann probiere ich das doch auch mal. Und es fiel mir so leicht. Es fiel mir so unfassbar leicht. Und was beim intermittierenden Fasten ja spannend ist, sind ja zwei Sachen. Das erste ist, dadurch, dass du deinem Körper mindestens 12 Stunden Pause gibst vom Essen, ja, und in dem Fall natürlich deutlich mehr, in dem Fall waren es dann 17 Stunden tatsächlich, aber 12 reichen schon, erreicht er so ein Stadion, wo er anfängt, sich selbst zu reinigen. Ja, die Zellen fangen an, sich selbst zu reinigen, die Autophagie findet statt und der Darm kann sich erholen und alle möglichen Sachen passieren, wenn man dem Körper einfach mal Pause gibt vom konstanten Essen, was wir machen, ja. Das ist erstmal super. Und das Zweite ist, dadurch, dass du das Essensaufnahmefenster so verkürzt, schaffen die meisten Leute gar nicht so viele Kalorien aufzunehmen wie vorher. Und bei Fettabbau geht es tatsächlich darum, weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als man verbraucht. Das ist der Schlüssel dazu. So, genauso wie man vorher mehr Kalorien aufgenommen hat, als man verbraucht hat, muss man es jetzt genau andersrum machen. Nicht so radikal, weil dann sperrt der Körper, aber so ein bisschen weniger. So. Und für mich war das der Hebel. Ich musste gar nicht so viel verändern erstmal. Mittlerweile habe ich viel verändert, aber ich musste einfach nur weniger essen. Und dieses intermittierende Fasten hat mir das so leicht gemacht, weil dieses FDH, ne, frisst die Hälfte, wie man in Deutsch sagt, ganz furchtbar, finde ich den Ausdruck, aber egal. Diese Idee, dass man immer nur seinen Teller halb füllen würde oder so, da hat man bei jedem Gericht so eine interne Verhandlung mit sich selbst. Ja, darf die Kartoffel da jetzt noch drauf oder nicht? Oder darf dieses Stück Fleisch da noch drauf oder nicht? Und durch intermittierendes Fasten entledigt man sich diesem dauerhaften Dialog mit sich selbst, ja, über jede Mahlzeit und sagt einfach nur, ich esse einfach mal weiter, wie ich esse, wie auch immer das ist. Aber ich schränke das Fenster so ein, dass ich dadurch automatisch einfach weniger zu mir nehme. Und damit bin ich super gefahren. Das war mein allergrößter Hebel. Und das habe ich dann einfach immer weiter gemacht und mache es bis heute. Und habe dadurch einfach kontinuierlich einfach abgenommen. Und am Ende waren es ja über 20 Kilo weniger Fett.
Wow. Wow. Chapeau. Und hast du mittlerweile auf irgendwas anderes noch verzichtet? Also kein Fleisch mehr oder was machst du mit Zucker?
Ja, also wie gesagt, Zucker esse ich ein bisschen oder essen wir beide auch ein bisschen. Und wenn wir es essen, dann genießen wir das auch mit allen Poren unseres Lebens. Ja, wir sind große cool. Foodies beide. Wir lieben Essen. Ja, daher ist Essen bei uns auch immer Thema. Nee, es ist vor allen Dingen dieses Lernen einfach, ich glaube, zwei große Sachen. Erstens viel mehr Pflanzen. Also jeder Teller muss mindestens zur Hälfte aus Pflanzen bestehen, gerne auch mehr. Also einfach lernen, einfach viel mehr, vor allen Dingen Gemüse zu essen über den Tag. Und das Zweite ist der Fokus auf Proteine. Ja, einfach zu gucken, wie man mehr Proteine auf jeden Teller draufkriegt. Und jeden Teller so zu bauen, dass er beim Protein anfängt und der Rest quasi um das Protein herum gebaut wird. Und in unserem Fall ist es so, dass ich habe längere Zeit während meines Fettabbaus habe ich tatsächlich kein Fleisch gegessen, weil Fleisch auch sehr kaloriendicht ist. Das ist also auch ein guter Hebel, wenn man gerade Fett abbauen muss, darauf zu verzichten. Mittlerweile möchte ich ja gar nicht mehr Fett abbauen. Deswegen esse ich auch wieder Fleisch, so zweimal die Woche. Und ansonsten essen wir hauptsächlich vegetarische Proteinquellen. Ja? Also vor allen Dingen eben so Tofu, Tempeh, sowas.
Okay.
Genau, und vielleicht kann ich an der Stelle einmal kurz einhaken, weil das Thema Protein ist ja auch ein super wichtiges Thema bei uns im Podcast, ja. Und wir haben ja unseren Podcast so gebaut, dass er quasi darauf abzielt, wie man möglichst einfach diese ganzen Longevity-Sachen in seinen Alltag integriert kriegt, ja. Und ich komme deswegen beim Thema Protein drauf, weil es da einen unserer berühmtesten Hacks gibt, weil wir haben das ja so verpackt als Hacks, ja. Also alle diese ganzen tausend und eine sozusagen Ideen, die man eben umsetzen kann für Longevity, die haben wir in so kleine snackable Hacks verpackt und zum Thema Protein ist das eben der Where is my Protein Hack? Ja, also dass man sich sozusagen, wenn der Teller vor einem steht, als erstes mal fragt, woher kommt mein Protein? Ja, weil das ist zumindest erfahrungsgemäß das, was viele Menschen zu wenig auf dem Teller haben und was dann übrigens auch dazu führt, dass man mehr isst. Ja, weil der Körper sozusagen immer noch in einem Mangel ist. Ja, der möchte eigentlich ein bisschen Protein haben, aber weil es das nicht gibt, isst man dann halt zum Beispiel Carbs, ja, so Kohlenhydrate, ne, gerne dann vielleicht weiße Nudeln, weißes Brot. Und davon kann man ja im Grunde unendlich viel essen. Ja, man isst und isst und isst. Wenn man aber stattdessen seine Proteinportion zu sich genommen hätte, und da können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, wie viel ist jetzt da genug, dann führt das viel schneller dazu, dass man satt ist. Und dass man dementsprechend einfach generell weniger Menge zu sich nimmt und dann eben auch weniger von diesen Carbs, ne, eben von diesen weißen, schnell verfügbaren Kohlenhydraten.
Die ja auch schnell wieder verbrannt sind und verbraucht sind. Genau.
Und dann wieder Hunger machen. Hunger, ne?
Ja. Genau. Was ist deine Lieblingsproteinquelle?
Ich habe gar nicht so eine Lieblingsproteinquelle, aber eine, die ich auf jeden Fall sehr häufig ziehe, sind einfach Eier. Ja, also okay. Eier sind ja generell sehr nährstoffreich. Ja, das ist auch aus meiner Sicht ehrlich gesagt eine super Quelle, weil es halt so schnell geht. Ne? Also irgendwie so ein Spiegelei oder ein Rührei oder sowas, das hat man ja wirklich in 2 Minuten gemacht. Ja, oder einfach über eine Pfanne von Gemüse mache ich gerne, wenn ich die so anbrate in der Pfanne, einfach noch 1, 2, 3 Eier drüber. Ja, also Eier finde ich ist so eine absolut gute Quelle. Aber was natürlich auch noch eine ganz tolle vegane Quelle in dem Fall ist, ist Tempeh. Ja, das sind ja, es basiert ja auf Sojabohnen, fermentiert, aber fermentiert ist ja auch total gut für den Darm. Und die haben eben auch einen relativ hohen Proteingehalt. Und da gibt es auch ganz, ganz tolle Tempeh-Sorten in den Biomärkten, in den gängigen, die ich dann zum Beispiel gerne auch in der Pfanne so anbrate und dann so wie so Croutons quasi über den Salat rüberstreue oder sowas. Ja, also das ist auch was Tolles. Magerquark, harzer Käse. Also es gibt da so ein paar, die so
Cottage Cheese hat, glaube ich, auch ganz gut was an.
Cottage Cheese, genau. Da muss man schon aber auch ein bisschen größere Menge essen. Aber ja, also auch Cottage Cheese ist super. Ja, auch wenig Fett.
Und wie viel Proteine brauche ich?
Genau, also es ist so, dass es so verschiedene Lager gibt, die da von bis, ne, verschiedene Ranges diskutieren. Und es ist tatsächlich so, dass es so ungefähr so 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sind. Ja? Also im Falle von mir, ich wiege so ungefähr plus minus 60 Kilo, sind es dann so 90 Gramm Proteine pro Tag, die man zu sich nehmen soll. Und die kann man sozusagen in einer Mahlzeit konsumieren, dann sind die 90 Gramm direkt erledigt. Oder man kann die, und das fällt mir eben sehr viel einfacher, über verschiedene Mahlzeiten strecken. Und wie Kathi und ich das machen, ist, wir versuchen die so aufzudröseln in so 30 Gramm Portionen. Ja, und wir zielen darauf ab, mit jeder Hauptmahlzeit 30 Gramm Protein zu uns zu nehmen. Und am Anfang ist es erstmal so ein bisschen so, oh Gott, wo soll ich denn jetzt wissen, was 30 Gramm Protein sind? Ja, da ist man vielleicht erstmal so ein bisschen überfordert. Und was ich dann immer gern empfehle, ist, dass man sich wirklich einmal die Mühe macht, so 5, 6, 30 Gramm Proteinportionen so aufzuschreiben, einfach aufs Handy oder auf einen Zettel, ja, wo man einfach mal guckt, okay, das sind so circa 3 bis 4 Eier, ja, oder so und so viel Hühnchenbrust oder so und so viel Magerquark, also was man halt auch immer gerne mag, ja, an Proteinquellen und sich dabei einmal die Menge aufzuschreiben, was sind denn so 30 Gramm? Weil wenn man dann so quasi sein Favorite Set an 30 Gramm Proteinportionen hat, kann man das halt super leicht so durchwechseln, ja, und dann einfach immer, wenn man sich was zu essen zubereitet oder am Buffet steht und sich was auf den Teller tut, erstmal überlegt, wie kriege ich denn jetzt meine 30 Gramm für den Teller? Ja, und dementsprechend mehr oder weniger, wenn man mehr oder weniger wiegt, ist klar. Ne? Aber so diese 30 Gramm Portionen sind was man sich gut überlegen kann und dann variieren kann.
Und was da wirklich auch hilft, ist, sein Lieblingsproteinpulver zu finden. Weil wenn man es mal sozusagen nicht schafft, nicht zu kochen oder auch einfach denkt, ach, ich könnte mir jetzt einfach einen Smoothie machen oder sowas, dass man einfach zu Hause oder gerade wenn man unterwegs ist und gar nicht so viel Kontrolle hat darüber, was man dort isst oder zu essen bekommt, dass man einfach so ein, zwei Proteinpulver hat, eins so mit Geschmack in Anführungsstrichen, ne? Also Schokogeschmack oder Vanillegeschmack oder was einem da so gefällt. Und eins, was wirklich vielleicht neutral ist, vegan ist, so eine Reis-Erbsen-Mischung ist da sehr zu empfehlen, was einfach gar keinen Geschmack hat, außer diesen etwas merkwürdigen, erstmal so diesen proteinmehligen Geschmack, sodass man schon irgendwo untermischen muss, wo was anderes Geschmack hat, sonst kann man es recht schwer zu sich nehmen. Genau, dass man die einfach hat und dann zum Beispiel, ich habe zum Beispiel heute Morgen mir so ein Quinoa-Porridge gemacht und da ist eigentlich kein zusätzliches Protein mit drin, da habe ich halt einfach zwei große Esslöffel Proteinpulver mit reingetan und dann zack, hast du halt dann trotzdem deine 30 Gramm Protein.
Ich dachte gerade, weil macht ihr das beide, dass ihr erst ab 12 dann was esst?
Nee. Also ich habe es tatsächlich, vielleicht ist es auch für manche Frauen ganz interessant, das zu hören. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang gemacht und habe auch gedacht, dass ich das relativ gut kann. Also ich hatte jetzt keine körperlichen Beschwerden oder sowas. Aber bei mir hat es dazu geführt, dass ich meine Periode nicht mehr bekommen habe. Also mein Körper war dadurch in so einem Mangel, dass er einfach so ein Notfallprogramm gezündet hat. Und das ist ja bei Frauen eben oft die Situation, dass sie ihre Periode nicht mehr kriegen. Das ist immer ein Warnsignal sozusagen des Körpers, dass irgendwas entweder im Mangel ist oder zu viel Sport oder was auch immer. Und ich habe deswegen dann auf Anraten unseres heutigen Trainers einfach, er hat zu mir gesagt, das liegt an dem Intermittent Fasting. Der wusste sofort, versuch das mal nicht zu machen und dann bist du safe. Und ich hatte das noch nie gehört, weil man ja eigentlich überall immer nur hört, dass das super ist, ne, ganz viele Benefits hat und so weiter. Aber es gibt eben tatsächlich manche Frauen, die das nicht vertragen, ja, die für die das einfach nicht zu empfehlen ist. Und was wir deswegen Frauen empfehlen oder generell Menschen empfehlen, ist vielleicht mal mit den 12 Stunden Fasten anzufangen, ja, das ist das, was ich eben heute auch noch mache und was mein Körper auch super verträgt und sich dann einfach Stück für Stück entlang zu hangeln und dieses Fastenzeitfenster zu erhöhen, ne? So wie bei Kathi, der macht das ja gar nichts aus, ein längeres Fastenzeitfenster zu haben und bei mir ist es eben so, dass diese 12 Stunden wie so eine magische Grenze sind und wenn ich mehr faste, dann kriege ich Probleme.
Okay. Und ist das schwierig für dich, Kathi, wenn du dein Zeitfenster ist ja dann kleiner, schaffst du dann noch 3 Mahlzeiten oder wie teilst du dir das auf?
Ja, also ich bin ja dann auch ein relativ großer Mensch immer noch. Das heißt, ich muss auch mehr als 90 Gramm Proteine zu mir nehmen. Bei mir sind es über 100. Ich esse meistens dann, wenn ich das Fasten breche, also dann ist ja so mittags, ist eigentlich bei mir eher so ein Brunch. Ja, also da werde ich wahrscheinlich eher so 1,5 Mahlzeiten oder 2 Mahlzeiten zu mir nehmen. Also jetzt zum Beispiel jetzt gerade, wir nehmen ja mittags auf und ich habe jetzt hier vor das erste Mal gegessen und ich habe eigentlich fast 2 Mahlzeiten gegessen. Ich habe eben diesen Quinoa-Porridge eben gegessen und ich habe auch Reste von einem Dal gegessen von gestern mit einem Rührei dazu. Ja, und das wäre jetzt eigentlich für einfach nur Frühstück, wenn ich es morgens essen würde, wäre mir das viel zu viel. Aber jetzt mittags ist das eine gute Menge, weil es eigentlich ja 2 kleinere Mahlzeiten zusammen sind. Und dann werde ich jetzt heute Nachmittag irgendwann einen kleineren Snack mit einem Proteinschwerpunkt halt zu mir nehmen und dann abends wieder essen.
Okay. Wie steht ihr zum Thema Supplements? Ich habe das Gefühl, dass gerade der Markt am Explodieren ist und ich selber will mir auch immer gerne viel Gutes tun, aber bin auch so ein bisschen orientierungslos, weil ich das total schwierig finde, durchzublicken. Jeder sagt, er macht das Tollste, das Reinste, das Beste und ich finde es wirklich schwierig und bin da selber auch verunsichert, was man machen sollte. Sollte man vielleicht einfach nur gesund essen, jetzt blöd gesagt, und braucht dann gar nichts oder wie steht ihr dazu?
Ja, also ich glaube, man sollte da vielleicht 2 Sachen beachten. Das eine ist, was du ja sagst, wie erkenne ich den richtigen Hersteller, die richtige Herstellerin? Und da kann ich wirklich nur sagen, schau her, ne, wo kommen die her, aus welchem Land? Ist das eine Marke, wo ihr Informationen über die finden könnt? Lassen die ihre Produkte regelmäßig in Laboren testen? Ja, also da kann man so ein paar Sachen einfach überprüfen, wenn man ein bisschen recherchiert über die Marke, ja? Das zweite ist ja, was sollte ich überhaupt für Supplements nehmen? So, und da ist es tatsächlich so, dass wir, wenn man einfach von dem deutschen Durchschnitt ausgeht, leben wir alle in einem Mangel. Ja, also es gibt Auswertungen so über die verschiedenen Blutlabore hinweg, die quasi untersuchen über den Durchschnitt der Deutschen, quasi gibt es irgendwelche Mängel und ja, Es gibt einfach chronische Mängel bei den Deutschen und man kann relativ sicher davon ausgehen, dass die meisten von uns Omega-3, Vitamin D und wahrscheinlich auch Magnesium supplementieren sollten. So. Mhm. Omega-3 und Magnesium, da kannst du fast nicht zu viel nehmen. Also es wäre schon schwierig. Bei Vitamin D, da ist es möglich zu überdosieren. Ja, da muss man halt eben aufpassen und sich notfalls eben beraten lassen. Aber wenn man so 2000 bis 5000 IE am Tag zu sich nimmt, dürfte da eigentlich nichts passieren. Genau, und der Grund ist der folgende. Also wir beide haben auch chronische Mängel, wenn wir nicht supplementieren. Ja, obwohl wir auf dem Papier zumindest super gesund essen und nur irgendwie vollwertige Sachen zu uns nehmen. Und das liegt einfach daran, dass unsere Körper einfach heute andere Bedürfnisse haben als ursprünglich in der Evolution. Ja? Also wir haben viel mehr Stress, ja, und das zerrt an den Nährstoffen. Du brauchst Nährstoffe, gerade Magnesium und sowas, verbraucht der Körper wahnsinnig schnell, wenn er gestresst ist, und wir sind alle richtig gestresst. Das zweite ist, wir haben viel mehr Toxine und sowas in der Luft. Ja, also wir sind einfach umgeben auch von so Umweltstress, der für unseren Körper, der uns umgibt, gegen den wir auch ankommen müssen. Wir haben viel weniger Nährstoffe in der Nahrung. Also der Brokkoli von heute, sage ich mal, ist anders gezüchtet als der Brokkoli von vor 20, 30, 40, 50 Jahren. Er hat einfach viel weniger Nährstoffe, weil er mit anderen Schwerpunkten einfach sozusagen gezüchtet ist. Ja, und all diese Sachen führen halt dazu, dass wir dann doch supplementieren müssen. Und eine zusätzliche Sache ist, dass diese Werte, die, wenn du die vom Labor kriegst, wenn du deine Blutwerte mal machen lässt, ja, da gibt's ja so einen Normbereich, wo du guckst, ob du da reinfällst oder nicht. Und dieser Normbereich, der ist quasi da, um zu sagen, du fällst nicht morgen um, weil du zu wenig Vitamin C hast. Das ist nicht der sogenannte Optimalbereich. Ja, der Bereich, wo du rein musst, wenn du nicht nur, was weiß ich, 45 werden willst oder nicht Scorbut bekommen willst oder sowas, wo ich jetzt mal uns alle drei zu zählen würde, da musst du schon mehr haben von vielen Sachen. So. Aber das muss man sich einfach heutzutage noch erarbeiten.
Das muss man ja erstmal wissen, auch wo der, ne, wo dann der, wenn du sagst, es gibt einen Normbereich und das aber eigentlich der optimale Bereich darüber liegt, hätte ich nicht gewusst. Ich hätte mir dieses Ding da, diesen Regler angeguckt und gedacht, oh super.
Ja.
Ist ja, genau, ist ja gut.
Ich wollte noch kurz eine Sache ergänzen, und zwar, was wir beide eben sehr fatal finden, ist, dass Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland einfach so krass kritisch besprochen werden. Ja, also es gibt ja wirklich immer wieder regelmäßig große Publikationen zu dem Thema, sind alle überflüssig, alles teures Urin und so weiter. Und ja, natürlich gibt es da welche, die einfach keinen Sinn machen, ne? Oder wo man dann auch vielleicht einfach zu viel welche nimmt, was total unnötig ist und sie dann wirklich einfach mit dem Urin ausgeschieden werden. Ja, natürlich gibt es das. Aber wir finden eben diese einseitige negative Darstellung nicht nur bedenklich, sondern auch unverständlich, denn es gibt inzwischen eben auch verschiedene öffentliche Stellen, also Behörden, die zum Beispiel sowas durchgeführt haben wie die Verzehrsstudie. Das ist eine große Studie, die durchgeführt wurde, wo zum Beispiel nachgewiesen wurde, dass es ein Problem ist, dass Menschen zu wenig Eisen zu sich nehmen, ja, oder zumindest Eisen, was gut vom Körper verwertbar sein kann, ja, was bei Frauen, die ja zumindest in dem Alter, wo sie noch ihre Periode haben, oft, ganz, ganz oft dazu führt, dass es ein Eisenmangel gibt, ja, und der einfach dann ganz oft auch gar nicht erkannt wird, weil ja leider auch unser Gesundheitssystem eher ein Krankheitssystem ist, ja, also erst dann anspringt, wenn wirklich was passiert ist, ja, also wenn eine Krankheit vorliegt oder irgendwas im Argen liegt und eben nicht vorher geschaut wird, wie ist denn der Eisenwert von der Frau, obwohl ganz viele Frauen einfach da einen Mangel haben, wo ein Supplement total Sinn machen würde.
Ja, okay. Ja, also Aufklärung ist es ganz bestimmt. Was ist ja auch tatsächlich, ist ja wirklich schwierig. Also wenn du siehst, was für Fluten an Infos du kriegst. Ich habe jetzt in letzter Zeit, du hast recht, ich habe auch schon oft gelesen, so genau, teures Urin und das irgendwie, wie nennt sich das, Bioverfügbarkeit, glaube ich, oder? Wie schnell, was der Körper überhaupt daraus
aufnehmen
zieht.
Kann.
Total richtig, aber es gibt wahrscheinlich, gibt es viele Vitamine, von denen man zu viel nehmen kann, also wo es wirklich schädlich wäre, wenn man zu viel nähme?
Also generell kann man sagen, dass wasserlösliche Vitamine eben mit dem Urin ausgeschieden werden, also was weiß ich, zum Beispiel Vitamin C, ne? Und da kann man relativ viel zu sich nehmen. Da gibt es zwar auch Obergrenzen, die kann man auch alle nachlesen, ne? Zum Beispiel von der DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die hat da so Grenzwerte, ne, auf deren Website, die man sich anschauen kann. Aber zum Beispiel da bei Vitamin C kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Und dann gibt es aber eben andere, die fettlöslich sind, wo man dann eben schon aufpassen muss. Zum Beispiel bei Vitamin D muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, dass man da nicht zu viel zu sich nimmt.
A, D, E und K, glaube ich, oder? Sind fettlöslich? Ich mal irgendwann erschienen.
Ja, es gibt ja eine Supermarktkette, die heißt so ähnlich wie diese Buchstabenkonstellation. Das kann man so nehmen als Eselsbrücke, wenn man die braucht. Ja, nee, was ich jetzt nur noch sagen wollte, ist, ja, natürlich, wir können diskutieren über die wirklich wenigen Fälle, wo es um Überdosierung geht. Aber wenn man sich anschaut, die Probleme, die wir auslösen, indem wir in diesem Mangel leben, die sind so viel größer. Mhm. Ja? Also es hat eine riesige Studie gegeben, europaweit, eine der größten so Alterungsstudien, die es gegeben hat in letzter Zeit, wo untersucht wurde, wenn Menschen, ich glaube, die waren über 70, Christine, korrigiere mich, wenn ich irgendwas sage, wo du denkst, ich sag's falsch.
Ich glaube, über 70. Mhm.
Ja, genau. Und die haben eine bestimmte Zeit lang zwei Supplemente zu sich genommen, und zwar täglich Omega-3 und Vitamin D. Ja, also wirklich Standard-Supplements, und haben zudem zweimal die Woche 30 Minuten Sport gemacht. Also so ein Sportprogramm für zu Hause war das, ja. Und die hatten tatsächlich 65% weniger invasiven Krebs.
Wow.
Ja, nach Ablauf dieser Studie, es ging wirklich über ein Jahrzehnt, ja, wurde das untersucht. Das ist so krass, ja, das ist ein so unfassbar großer Unterschied durch zwei Supplemente und zweimal Sport. Ja, und ich glaube, wir müssen auch mehr darüber nachdenken. Ja, was tun wir eigentlich, wenn wir nichts tun? Ja, was sind die Opportunitätskosten eigentlich, wenn ich es nicht mache? Gerade, wie gesagt, bei denen, wo es einfach wenig Sorge gibt, dass man die übermäßig nimmt. Kreatin zum Beispiel ist auch ein Mittel, unfassbar gut erforscht, super günstig zu kriegen. Sollte jeder eigentlich nehmen, ist gut für die kognitive Gesundheit, für den Muskelaufbau. Also alles Mögliche kann das, und da redet niemand drüber. Und ist die Frage so, was verlieren wir dadurch, dass das nicht im großen Stil genommen wird?
Wenn ihr, wir kommen leider schon so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich hätte eigentlich noch 400 andere Fragen, aber wenn, ey, ist so spannend. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, boah, Longevity habe ich mich noch gar nicht mit befasst. Habt ihr irgendwie so Top 3, Top 5 Hacks auch aus eurem coolen Podcast, den wir hier in den Shownotes verlinken, was ihr jemandem an die Hand geben würdet, der sagt, ich muss jetzt mal irgendwie anfangen, mich damit zu befassen?
Also genau, gut, dass du den Podcast nochmal ansprichst, weil wir haben tatsächlich sogar drei Folgen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Also gerade bei diesem Thema, das wir gerade besprochen haben, wenn da jemand noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte, da haben wir ordentlich Stoff zu, kann man sich gerne noch mal reinziehen. Aber was wir eigentlich immer sagen, oder was ich als erstes sagen würde, ist, was ist denn gerade deine größte Baustelle? Ja, also wir sagen ja, es gibt vier Bereiche eigentlich bei Longevity. Das ist eben Ernährung, Bewegung, Erholung, da fällt sowas rein wie Schlaf, ja, und eben emotionale Gesundheit. Und wenn du jetzt dein Leben anguckst, wo glaubst du, ist da von den Vieren die größte Baustelle? Und wenn du da, und dann könnten wir da so ein paar nennen, wo wir sagen, okay, du willst irgendwie bei Bewegung jetzt was machen, okay, das sind die drei Dinger, wo ich sagen würde, jetzt fängst du so oder so an.
Mhm. Emotionale Gesundheit ist, glaube ich, das Einzige, was wir von den vier nicht besprochen haben. Christine, magst du dazu noch kurz was sagen?
Ja, da haben wir einen ganz tollen Hack, den wir gerne an der Stelle mitgeben, weil der total effektiv ist und ganz wenig Zeit nur in Anspruch nimmt. Und zwar ist es der 4x15 Minuten Journaling-Hack. Und zwar geht es eben ums Journaling, also quasi im weitesten Sinne Tagebuch schreiben. Und zwar ist es ein Hack, der mit zig Studien belegt wurde und wirklich wahnsinnig effektiv ist. Tatsächlich gibt es manche Studien, die zeigen, dass er sogar genauso effektiv, sogar teilweise noch effektiver ist als eine Psychotherapie. Ja, also es ist wirklich einfach so ein richtig kraftvolles Werkzeug. Und zwar funktioniert er so. Man nimmt sich ein Thema, ein emotional belastendes Thema, also es muss schon was sein, was einen auch so ein bisschen emotional mitnimmt. Und zu diesem Thema schreibt man 15 Minuten, 4 Wochen hintereinander oder 4 Tage hintereinander, ja, also die sozusagen, wie oft man es, also in welchem Zeitraum man es hintereinander macht, ist so ein bisschen einem selbst überlassen. Also ich habe es mehrmals versucht mit eben 15 Minuten pro Woche, 4 Wochen hintereinander. Und man schreibt wirklich immer zu dem gleichen Thema, und man schreibt diese 15 Minuten, ohne den Stift abzusetzen. Und wenn einem nichts mehr einfällt zu schreiben, wiederholt man quasi den letzten Satz, ne, und schreibt den so oft auf, bis einem wieder was einfällt. Und was das macht, ist, dass man quasi ans Unterbewusstsein des Gehirns kommt. Ja? Also man kommt quasi raus aus diesem Verstandes, ne, und dieses Rationale, und wirklich, man kommt ins Unterbewusstsein und man kriegt quasi die Sachen aus dem Kopf raus aufs Papier. Und das führt eben, wie gesagt, durch zig Studien belegt, einfach zu einer signifikanten Erleichterung, ja, zu einer emotionalen Erleichterung und auch zu einer andauernden Erleichterung. Und das ist, glaube ich, ein Tool, was man gut ausprobieren kann, weil es dauert ja nur eine Stunde in Summe.
Richtig gut. Und aber wichtig ist, glaube ich, auch, dass, oder habe ich mal irgendwo gehört, dass man es eben nicht tippt auf dem Laptop, sondern mit der Hand schreibt, oder?
Ja, das habe ich auch tatsächlich gehört, aber als wir uns die Studien angeschaut haben, es geht auch tippend. Es ist nur noch effektiver, wenn man es mit der Hand macht. Ja, aber wenn man jetzt wirklich überhaupt keine Lust hat auf handschriftlich, kann man es auch zur Not tippen.
Okay, cool. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich für diesen super tollen Podcast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und an alle ganz, ganz große Podcast-Hörempfehlungen. Wir verlinken ihn.
Dankeschön.
Super. Und ich sage bis ganz bald.
Bis bald.
Danke. Liebe Grüße.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Das war die 57. Disrupting Minds-Episode mit Kati Ernst und Christine Zeller. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Damit ihr nichts verpasst, abonniert uns gern auf den üblichen Kanälen, also überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr heute dabei wart und wenn ihr mögt, bis Dienstag in 2 Wochen.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.